Offenheit und in den Austausch gehen und keine Scheu haben. Gute Unternehmenskultur ist für mich, dass man angstfreie Fehler ansprechen kann. Stolz machen mich positive Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten.
Gegenstand von Interesse, der Kliniken-Schmieder-Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen bei Gegenstand von Interesse, dem neuen Podcast der Kliniken Schmieder. Hier geht es in jeder Folge um einen Gegenstand, um einen Gast und um ganz viel neurologische Rehabilitation. Heute spreche ich mit Paul-Georg Friedrich über seine Vorliebe für handschriftliche Notizen, über seinen Weg an die Spitze der Kliniken Schmieder und über seine Leidenschaft für Handball. Paul-Georg Friedrich ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der Kliniken Schmieder und Enkel des Klinikgründers. Mein Name ist Doro Frangopoulos. Ein Hinweis: Falls ihr das ein oder andere Wort nicht kennt, schaut einfach in die Infos zu dieser Folge, die Shownotes. Vielen Dank, Herr Friedrich, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit mir im Podcast über Ihren Gegenstand von Interesse zu sprechen.
Sehr gerne, Frau Frangopoulos.
Welchen Gegenstand haben Sie mitgebracht?
Ich habe ein DIN A5 Notizheft mitgebracht, als Ergänzung nochmal verschiedene weitere, weil das so das Arbeitsmittel ist, was ich stark verwende, wenn ich mir in Gesprächen oder Besprechungen oder auf Konferenzen Notizen mache. Einfach ein Stück weit, um das, was man so bespricht und hört, zu verarbeiten. Auf der einen Seite und natürlich auch ein Stück weit zur Dokumentation. Klar, jetzt inzwischen arbeitet man ja auch stark digital. Insofern landet dann einiges von dem, was ich handschriftlich notiere, später zum Beispiel im elektronischen Outlook-Kalender oder in Word- oder Excel-Dateien. Aber das primäre Arbeitsmittel ist für mich häufig tatsächlich immer noch die analoge Welt und in dem Fall der DIN A5 Notizblock. Und weil das für mich ein wesentliches Arbeitsmittel ist, dachte ich, ich bringe das heute mal mit.
Ja, sehr schön. Danke. Mir geht's ja so, wenn ich handschriftlich etwas notiere, statt das am Computer zu schreiben, dass das auch eine andere Art des Denkens ermöglicht, dass man besser kreativ sein kann, besser auf Ideen kommt, als wenn man direkt in die Tastatur tippt. Ist das bei Ihnen ähnlich?
Also würde ich auch für mich so sagen. Ich glaube tatsächlich auch, dass das handschriftliche Notieren nochmal ein anderer Prozess ist, als das mit der Tastatur schreiben. Ja.
Und ganz zufällig berühren wir damit auch einen der 5L-Merksätze, die Ihr Großvater entwickelt hat, Professor Friedrich Schmieder. Das ist der Merksatz: Aufschreiben ist gleich besser merken.
Ja, absolut. Es war ja tatsächlich jetzt von mir gar nicht so richtig geplant, in dem Sinne, dass ich was mitbringe, was auf die 5L einzahlt. Aber das hatten wir ja vorhin im Vorgespräch gemerkt, dass diese Art des Arbeitens von mir zu einem dieser 5L ganz gut passt. Und das fand ich für mich jetzt auch nochmal eine ganz interessante Erkenntnis.
Ja, schön. Sie haben ja jetzt nicht nur eins mitgebracht, sondern einen ganzen Stapel.
Ja.
Können Sie sagen, wie lange nutzen Sie denn solche Notizbücher schon?
Ja, ich habe mir jetzt also in Vorbereitung auf das Gespräch auch einzelne Notizblöcke nochmal durchgeschaut. Also ein Notizblock hält bei mir ungefähr, je nachdem, 2 bis 3 Monate. Und klar kann man dann relativ leicht berechnen, dass das dann so 4 bis 6 Notizblöcke pro Jahr sind. Und jetzt bin ich ja inzwischen schon im 11. Jahr bei den Kliniken Schmieder. Das heißt, dass es jetzt inzwischen wahrscheinlich irgendwas zwischen 50 und 60 Notizblöcken sind, die jetzt sich gefüllt haben. Und wahrscheinlich dann die spannende Frage, wie viele werden da noch dazukommen? Oder inwieweit die Kollegen aus der Geschäftsführung, die vielleicht noch etwas digital affiner sind als ich, die arbeiten ja auch schon stark damit, ob das dann durch Tablets abgelöst wird, wo man entweder über eine Tastatur oder wir hatten ja auch vorhin davon gesprochen, dass es Tablets gibt, wo man Notizen elektronisch handschriftlich machen kann, die dann überspielt werden. Ja, da bin ich selber tatsächlich noch ein Stück weit gespannt, inwieweit ich über die nächsten Monate, Jahre meine Arbeitsweise in dem Bereich umstellen werde. Es ist so, dass wir ja für Mitte 2026 eine grundlegende Renovierung hier vom Haus Thurgau, wo ja ein großer Teil der Hauptverwaltung sitzt, planen. Und dann werden wir voraussichtlich im Sommer 2027 wieder hier einziehen in dann ein neues Haus Thurgau. Und die Planungen fürs neue Haus Thurgau sind in der Richtung, dass die Ablagefläche für papierbasierte Dokumentation sehr reduziert ist, bis fast nicht mehr vorhanden. Also insofern wird es da voraussichtlich auch bei mir eine Veränderung geben, wenn ich da so in die Zukunft gucke.
War die Idee oder das Vorhaben mit dem papierreduzierten Büro, ist das etwa auch entstanden aus einer Situation, in der Sie sich etwas in Ihr Notizbuch notiert hatten?
Also tatsächlich eher nicht. Also weil die technische Entwicklung, die es halt gibt, und wir haben ja einen Geschäftsführerkollegen, der Patrick Mickler, der für das Thema IT und Digitalisierung zuständig ist, und er ist sicherlich bei uns derjenige in der Geschäftsführung, der häufig diese Digitalimpulse setzt und dann auch auf mich und Geschäftsführerkollegen, wobei vielleicht noch stärker auf mich, tatsächlich einwirkt, dann die neuen digitalen Mittel stärker zu nutzen. Finde es auch gut. Ich denke, in der Geschäftsführung hat man ja verschiedene Rollen und verschiedene Stärkenprofile, und ich lasse mich da auch gerne inspirieren von Kollegen, die vielleicht in dem Bereich weiter sind als ich. Ja.
Ich würde Ihnen gerne Satzanfänge nennen und Sie bitten, die Sätze zu ergänzen. Dieses Notizbuch, das Sie vor sich liegen haben, wenn es das morgen nicht mehr gibt,
dann müsste ich meine kognitiven Fähigkeiten deutlich erweitern oder mir andere Hilfsmittel suchen.
Der Zusammenhang zwischen dem Notizblock und neurologischer Rehabilitation
sind sicherlich beispielsweise die 5L, beziehungsweise ein Element dieser 5L, genau, hatten wir ja vorhin auch besprochen, dieses Thema Aufschreiben ist gleich besser merken. Ich denke, es ist ein Ansatz, wahrscheinlich kognitive Prozesse auszulösen oder Impulse besser zu verarbeiten.
Seit ich angefangen habe, bei den Kliniken Schmieder zu arbeiten,
hat sich die Organisation sehr verändert, teilweise durch den Lauf der Zeit, beispielsweise weil sich bestimmte technologische Entwicklungen ergeben haben, beispielsweise, wie wir es vorhin beschrieben haben, im Bereich der Dokumentation, aber sicherlich auch in Bereichen der Medizin und der therapeutischen Anwendung. Und ich denke aber auch, dass sich zum Beispiel die Art der Zusammenarbeit verändert hat. Also ich habe den Eindruck, dass vor 10, 11 Jahren, als ich hier begonnen habe, dann war ich ja so Mitte 30, dass da stärker noch vielleicht Hierarchien gelebt wurden oder dass bestimmte Kommunikation formeller ablief und vielleicht auch noch ein Stück distanzierter. Ich denke, wir sind tatsächlich immer noch in einem Spektrum von sehr traditionell geprägten Unternehmen, auf der anderen Seite sehr jung, innovativ, kommunikativ. Da sind wir wahrscheinlich immer noch eher auf der konservativ-traditionellen Seite. Aber ich glaube, dass wir uns da schon ein Stück weit bewegt haben, dass wir da voraussichtlich auch noch einen Weg vor uns haben. Genau, und ich persönlich finde das auch tatsächlich ganz angenehm.
Jetzt haben Sie ja schon das Wort traditionell verwendet. Meine nächste Frage an Sie wäre, Ihr Großvater, Professor Friedrich Schmieder, hat ja die Kliniken Schmieder vor 75 Jahren gegründet, 1950. Das heißt, wir befinden uns auch mitten im Jubiläumsjahr. Was war seine Vision, als er die Klinik gegründet hat?
Ein Stück weit ist da meine Aussagekraft oder das, was ich dazu sagen kann, beschränkt. Er ist 1988 verstorben. Also bei seinem Tod war ich 9 Jahre alt. Insofern konnte ich jetzt mit ihm nie über inhaltliche Themen diskutieren, die die Klinik betroffen haben. Da bin ich natürlich dann stark auf Überlieferungen angewiesen, schriftlich oder mündlich. Ich glaube, für ihn war das wichtig, neurologisch erkrankten Patientinnen und Patienten Behandlungsmöglichkeiten zu geben. Ich glaube, dass er an die Regenerationsfähigkeit des Gehirns geglaubt hat, was damals Anfang der 50er Jahre noch nicht der gängige Standard im medizinischen Mainstream war, soweit ich das weiß. Ich bin natürlich jetzt kein Mediziner. Und das hat sich über die nächsten Jahrzehnte als Erkenntnis, gerade als auch so bildgebende Verfahren verstärkt eingesetzt wurde, wo man dann bestimmte Prozesse im Gehirn besser nachvollziehen konnte und bestimmte Therapie- und Regenerationsverläufe, dass man dann gesehen hat, ja, das Gehirn kann sich zumindest in Teilen regenerieren, kann auch trainiert werden durch verschiedene medizinische und therapeutische Interventionen. Und insofern glaube ich, dass er da was gegründet hat, also eine Organisation, eine Klinik gegründet hat, die heute eine Klinikgruppe ist, die inzwischen mehreren hunderttausend Patientinnen und Patienten die Möglichkeit gegeben hat, an ihren Themen zu arbeiten. Ob das jetzt nach Verkehrsunfällen ist, nach Schlaganfällen, aufgrund von neurodegenerativen Erkrankungen wie MS oder Parkinson. Das ist ja bei uns, sage ich mal, das Besondere, dass wir das komplette Spektrum abdecken der neurologischen Erkrankungen und dass wir von der Akutphase hier in Allensbach bis Phasen B, Frühreha, C und D verschiedene Schweregrade behandeln können. Ich glaube, dass er da schon auch was Besonderes geschaffen hat.
Können Sie sagen, welche Werte aus der Gründerzeit wir heute noch im Klinikalltag spüren? Welche Werte oder vielleicht auch welche Vorstellungen?
Also wir haben ja bei den Kliniken Schmieder Leitsätze, wo maßgebliche Werte verschriftlicht wurden. Ich denke, ein wichtiger Wert für uns ist dieses in der Gemeinschaft miteinander und füreinander da zu sein. Also eben bei den drei Musketieren hatte man ja dieses Leitbild einer für alle und alle für einen. Ich glaube, dass das auch für uns bis heute gilt und dass das auch was ist, was wir anstreben. Ich glaube auch das Thema der Qualitätsorientierung, dass wir versuchen in allen Bereichen, also sowohl im medizinischen Bereich, dann natürlich vor allem auch in Verwaltungs- und Managementbereichen, in unterstützenden Prozessen oder Prozessen, die ja auch für einen erfolgreichen Reha-Aufenthalt wichtig sind, zum Beispiel im Bereich Küche, Wirtschaftsdienst, Logistik, dass wir da versuchen, einen möglichst hohen Standard zu erreichen. Und dann auch sicherlich das Thema der Nachhaltigkeit. Das soll mehr sein als ein Buzzword. Dann Überlegungen zum Thema Energieeffizienz, Umweltschutz zu berücksichtigen. Nachhaltiges Wirtschaften ist ja auch für eine Klinik und eine Klinikgruppe wichtig, um einfach mittel- und langfristig bestehen zu können. Und das sind, glaube ich, so Elemente, die schon zu Beginn der Klinikgründung da waren und die dann sich natürlich über die Jahre und Jahrzehnte weiterentwickelt haben.
Wie erleben Sie den Kontakt zu den PatientInnen? Sie haben ja jetzt in Ihrem Berufsalltag nicht direkt mit PatientInnen zu tun, aber Sie haben ja sicher doch manche Berührungspunkte. Gibt es da vielleicht eine Begegnung, die Sie nie vergessen werden?
Es gibt natürlich verschiedene Interaktionen und Gespräche und Erlebnisse, die ich mit Patientinnen und Patienten habe und hatte. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch nachvollziehbar, dass die Begegnungen, die am nächsten gehen, sind, wenn man die Person kennt. Das ist ja tatsächlich so, dass viele Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, auch aus dem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis. Also wir haben dadurch, dass wir ja hier aus der Region stammen und hier aufgewachsen sind und hier auch lange Zeit verbracht haben, natürlich viele Bezüge in die Region und dann sind die Begegnungen mit Patienten, zu denen man ein persönliches Verhältnis hat oder zumindest jemand, den man selber kennt, ein persönliches Verhältnis zu denen hat, das sind sicherlich besondere Erlebnisse. Ein besonderes Erlebnis fällt mir jetzt spontan ein. Da war ich noch Jugendlicher und das war noch zu Zeiten, wo Internetzugang nicht selbstverständlich war. Und in den Kliniken Schmieder in Konstanz im Eingangsbereich standen zwei PCs mit Internetzugang, die ich eben dann auch manchmal mitgenutzt habe. Die standen einander gegenüber, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen. Und da saß damals mir ein junger Mann gegenüber. Der junge Mann sprach mich dann an und hat relativ unvermittelt gefragt, ob ich weiß, wie groß er ist. Und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Also wir sitzen ja beide. Und dann sagte er, dass er sehr groß ist. Also er ist 1,95 groß und so. Ich habe dann so im Nachhinein überlegt, warum er mich das gefragt hat. Und ich denke, er wollte mir damit signalisieren, also er saß im Rollstuhl, dass er ja halt ein großer Mann ist so. Mhm. Und jetzt ist das natürlich so, wenn man im Rollstuhl sitzt, dann nimmt das Gegenüber das ja per se erstmal nicht wahr, weil man in der Regel größer als ein Rollstuhlfahrer ist. Und es war aber dann auch ein nettes Gespräch. Wir haben dann nicht nur über Größe gesprochen, sondern auch noch irgendwie so, wie es ihm geht und wie es mir geht und was ich mache und was er macht. Aber das hat mich schon beschäftigt und das habe ich wahrgenommen. Ich glaube, auch als gesunder Mensch, dass man einfach respektvoll und offen auch auf Personen zugeht, die bestimmte vielleicht Erkrankungen haben oder bei denen vielleicht ein Unfall dazu geführt hat, dass sie dann jetzt einfach in einer anderen Situation sind und dass man da ja auch ganz offen drüber sprechen kann und in den Austausch gehen kann. Ich denke, das wäre auch so ein Punkt, da würde ich jeden Zuhörer und jede Zuhörerin auch ermutigen, weil man ja vielleicht manchmal so intuitiv so einen Schritt zurück macht, wenn man merkt, dass vielleicht jemand anders in einer körperlich anderen Verfassung ist. Und ich glaube, so diese Offenheit und in den Austausch gehen und keine Scheu haben, das ist, glaube ich, das tut gut, auch Personen, die eben dann solche Einschränkungen haben, ja.
Ja, das wirkt auf mich ein bisschen jetzt, dass natürlich eine erkrankte oder verunfallte Person auch vor diesem Ereignis eine Person war mit einem Leben, mit bestimmten Aspekten, vielleicht mit einer bestimmten Körpergröße, mit bestimmten Interessen und Hobbys. Und wenn Dinge davon jetzt nicht mehr so möglich sind oder nicht mehr so darstellbar sind, dass das trotzdem noch Teil dieser Persönlichkeit ist, die da vielleicht vor einem sitzt.
Ja, absolut.
Was macht für Sie in einer Klinik gute Unternehmenskultur aus?
Gute Unternehmenskultur ist für mich unter anderem, dass man angstfreie Fehler ansprechen kann, also sowohl von den Vorgesetzten gegenüber den Mitarbeitern, aber eben auch andersherum. Das ist ja auch unser Ziel, immer mehr in die Richtung zu gehen. Wir haben ja verschiedene Gesprächsformate auch implementiert, zum Beispiel die informativen Mittagspausen, wo die Geschäftsführung an die einzelnen Klinikstandorte geht und da für alle Kolleginnen und Kollegen für Gespräche zur Verfügung steht. Ich denke, Respekt ist ganz wichtig, dass unabhängig von Religion, von Nationalität, von sexueller Orientierung, von anderen Merkmalen, die es geben mag, dass man einfach miteinander kollegial umgeht. Und das soll natürlich auch den Umgang mit den Patientinnen und Patienten prägen, das ist klar. Und ich glaube, wenn dann noch das Thema einer hohen Qualitätsorientierung dazu kommt, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man eine gut funktionierende Unternehmenskultur hat. Und wir arbeiten daran. Ich glaube, wir sind in vielen Bereichen schon ganz gut. Es gibt sicher auch noch Bereiche, wo wir uns verbessern können. Und das wissen wir auch und da sind wir dran.
Inwiefern können Sie als Vorsitzender der Geschäftsführung so einen sehr konkreten Bereich wie einen respektvollen Umgang miteinander und mit den PatientInnen beeinflussen?
Ich denke, durch die Art und Weise, wie ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen umgehe, weil das wird ja schon wahrgenommen. Und wenn ich zum Beispiel in Kliniken gehe, dass man dann ja einfach in der Interaktion freundlich ist, dass man sich auch erkundigt, wenn die Zeit das zulässt, wie es den Kolleginnen und Kollegen geht, auch für Rückfragen zur Verfügung steht, wenn Erläuterungsbedarf an der einen oder anderen Stelle besteht. Ich denke, einfach ansprechbar sein, freundlich sein, offen sein und das versuche ich zu leben. Also sowohl bei den Personen, die mir jetzt direkt zugeordnet sind, also die Geschäftsführerkollegen, die Klinikgeschäftsführung in Heidelberg beispielsweise, dann auch der Bereich internationale Patienten und Klinikenschmieder Premium. Ja, sicherlich aber auch auf der anderen Seite als Vorsitzender der Geschäftsführung die Interaktion mit der Unternehmerfamilie Schmieder und unseren externen Beiräten, dass wir da auch eine Informationstransparenz geben, dass wir zeigen, was passiert im Unternehmen, was sind Vorhaben, die wir gerne machen würden und unsere Eigentümer, unsere Aufsichtsorgane mitzunehmen, natürlich auch Impulse von dort aufzunehmen. Das ist uns wichtig und ich glaube auch, dass das im Großen und Ganzen ganz gut gelingt.
War es für Sie eigentlich schon immer klar, dass Sie eines Tages Ihre jetzige Position innehaben würden?
Nee, also ehrlicherweise gar nicht oder nicht. Das ist für mich schon auch eine Entwicklung und ein Weg gewesen. Ich habe ja Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Potsdam studiert und abgeschlossen. Habe dann in dem Zuge des Studiums fand ich den Bereich internationale Politik und auch Entwicklungspolitik ganz interessant. Habe ja dann nach dem Studium bei der Robert-Bosch-Stiftung im Projektmanagement gearbeitet, war da ebenso für internationale Austausch- und Begegnungsprojekte verantwortlich. Hat mir viel Spaß gemacht, sowohl im Studium als auch dann bei der Bosch-Stiftung hatte ich meinen Schwerpunkt in Berlin und Potsdam, wenn man so diese Metropolregionen erweitert. Und habe dann ja mit Anfang 30 nochmal einen Master of Business Administration in Barcelona gemacht. damals noch relativ offen, ob die Perspektive dann in Richtung Klinik geht, als operativ tätiges Mitglied des Managementteams, oder ob das eher in die Rolle eines gut informiert und gut aufgestellten Gesellschafters gegangen wäre. Das wäre auch denkbar gewesen, dann wäre die Richtung eher so in Richtung Beirat gegangen. Und dann hatte ich nach dem MBA-Studium auch eine anderthalbjährige Station bei der Schön-Klinik. Ja, bin ich auch tatsächlich dem Dieter Schön und der Familie Schön dankbar, dass ich damals die Möglichkeit hatte. Also es wäre auch nicht selbstverständlich, dass man dann als Mitglied von einer anderen Unternehmerfamilie die Möglichkeit bekommt, im Klinikbereich Erfahrungen zu sammeln. Und da habe ich gemerkt, dass so dieses Thema Klinikmanagement, dass mir das Spaß macht, und habe das dann auch immer mehr als eine Option gesehen, die ich beruflich weiterverfolgen möchte. Und dann so Mitte 2014 hatte mich dann meine Mutter, also die Frau Dr. Schmiede, angesprochen, weil es gab zu dem Zeitpunkt mehrere Veränderungen im Managementteam der Kliniken Schmiede. Und dann hatte sie mir eben das Signal gegeben, okay, entweder kommst du jetzt in die Klinik oder wir müssen die Stellen eben nachbesetzen, und dann sind die Stellen erstmal wieder vergeben. Und dann war das für mich damals der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich versuch's. Ich habe dann im Dezember 2014 angefangen bei den Kliniken Schmiede. Ich hatte am Anfang die Verantwortung für das Klinikmanagement. Das war damals ja eine neu geschaffene Position, dass wir eben Geschäftsleiter hatten, die für einzelne Standorte zuständig waren, oder in meinem Fall am Anfang dann für zwei Standorte. Und ich glaube, ins Familienunternehmen kommen, in einem Unternehmen anfangen zu arbeiten, das muss man erleben, das muss man machen. Die ersten 2-3 Jahre in den Kliniken Schmiede waren für mich dann schon auch eine große Herausforderung. Und dann bin ich ja 2017, Mitte 17 in die Geschäftsführung gekommen, war dann so fürs Thema Vertragspartnermanagement zuständig, internationale Patienten- und Wahlleistungsthemen und verschiedene andere Aufgaben. Und dann mit den darauffolgenden Jahren haben sich dann auch in der Organisation und bei mir selber Veränderungen ergeben, wo ich natürlich an Wissen, an Erfahrung gewonnen hatte. Und dann war es ja die Veränderung nochmal im Oktober 2019, als meine Mutter, Frau Dr. Schmiede, aus der operativen Geschäftsführung ausgetreten ist und ich dann zum Vorsitzenden der Geschäftsführung wurde. Wir haben dann gleichzeitig mit dem Patrick Mickler ja ein neues Geschäftsführungsmitglied zu Ende des Jahres 2019 bekommen. Und dann waren wir ein recht neu formiertes Managementteam. Da war noch der Herr Dr. Sandholzer bei uns als langjähriger, sehr erfahrener Klinikmanager. Und dann hatten wir eigentlich eine sehr gut aufgestellte Gruppe mit dem Herrn Mickler, mit Herrn Dr. Sandholzer, mit meiner Schwester, der Frau Friedrich, und Herr Brugger, der damals Geschäftsleiter Finanzen, Rechnungswesen, Controlling war, der jetzt inzwischen Geschäftsführer geworden ist, und Herr Groß als Personalleiter. Und da hatten wir, glaube ich, so eine gut aufgestellte Führungsmannschaft mit einer Mischung aus neuen Impulsen und Erfahrungen, was natürlich die Landschaft komplett verändert hat und auch unsere Situation im Management-Team. War ja dann die Corona-Pandemie, die im März 2020 begonnen hat. Wir sind dann aber tatsächlich sowohl als Klinik als auch als Management-Team gut aus der Pandemie rausgekommen, haben das, glaube ich, auch gut bewältigt. Und so über die letzten Jahre, dann ab 2023, haben wir dann natürlich auch verstärkt wieder in die Zukunft geguckt, neue Themen angegangen. Und ich glaube, jetzt sicher ein ganz großes neues Thema, das wird dann der Ersatzneubau und Erweiterungsbau hier in Allensbach sein, das Projekt Kliniken Schmiede Allensbach 2030, wo wir ja insgesamt 200 Betten neu bauen und Infrastruktur neu bauen, wo eigentlich fast 2/3 des Standorts neu gebaut wird, wobei nicht diese 200 Betten komplett zusätzlich kommen, sondern ungefähr so 150 Betten sind ein Ersatz für bestehende Strukturen. Und 50 Betten in etwa sind zusätzlich, genau. Und das sind dann einfach schöne Projekte. Wir haben dann natürlich noch verschiedene andere Themen, die wir gemeinsam voranbringen. Und also lange, lange Rede, kurzer Sinn. Es war für mich die letzten 10, 11 Jahre sicherlich eine große Lernkurve. Es war auch eine große persönliche Entwicklung. Wenn ich jetzt nach 10, 11 Jahren und jetzt im Jahr unseres 75. Jubiläums drauf gucke, dann würde ich sagen, ja, der Weg hat sich gelohnt und ich bin stolz drauf, Teil der Geschichte der Kliniken Schmiede geworden zu sein.
Mich würde jetzt interessieren, was ist Ihr Ausgleich?
Also ich gehe gerne spazieren. das hilft mir, also ich sag mal, auch zur Ruhe zu kommen und vielleicht über bestimmte Sachen nachdenken zu können, bestimmte Sachen auch verarbeiten zu können. Also spazieren gehen ist tatsächlich für mich gut und wichtig. Auch gerne so am See entlang. Genau, da habe ich so verschiedene Lieblingsstrecken, so am See rein, an der Seestraße, dann in Richtung Hörnle raus. Auch auf der Reichenau zum Beispiel, finde ich, kann man sehr schön spazieren gehen. Oder auch hier im Umfeld der Klinik, wenn man jetzt zum Beispiel hier am Wald entlang in Richtung Hegne spaziert, das sind schon einfach sehr schöne Strecken. Und ich finde auch einfach, wir leben hier wirklich in einer, also von der Natur begnadeten Gegend. Und es ist einfach eine wirklich sehr, sehr schöne Landschaft hier, wo man einfach auch gut zur Ruhe kommen kann, wo man irgendwie schöne Inspirationen kriegt. Und auch der See strahlt eine gute Energie aus. Das mache ich gerne. Ich treffe mich gerne mit Freunden, tatsächlich mit Freundinnen und Freunden, um einfach sich auszutauschen, nett zu unterhalten. Ich gehe, was man vielleicht auch sieht, gerne essen. Also das macht mir tatsächlich Spaß. Und ja, selber kochen tatsächlich weniger, aber das sind so, würde ich, Sachen, die ich gerne zum Ausgleich mache und auch lesen. Ja, also egal, ob es Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, das finde ich schön. Auch ins Kino gehen finde ich schön und entspannt. Also von all dem, was ich jetzt gerade genannt habe, könnte ich sicherlich auch mehr machen oder wäre sicherlich auch schön, mehr zu machen. Aber da weiß ich, das sind so Aktivitäten, die mir gut tun. Und wenn man sich da auch vielleicht in stressigen Phasen immer wieder mal die Möglichkeit gibt, dann hilft das ja auch.
Kann man Sie hier zur Mittagszeit auch am Klinikgelände spazieren gehen sehen?
Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt nicht einer der Kollegen, der die Mittagspause ausschließlich für Spaziergänge oder stramme Märsche verwendet. Also das ist bei mir nicht so. Aber wir gehen oft im Geschäftsführerkreis zusammen Mittagessen und gehen dann im Anschluss nochmal so 10, 15 Minuten, ich sag mal einmal um die Klinik hier in Allensbach herum. Und das ist eigentlich so ein schöner Rundlauf, ja. Also wenn man da zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr auf den Bereich um die Klinik Allensbach herum guckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz niedrig, dass man mich da sieht wahrscheinlich. Ja.
Okay. Jetzt haben Sie, soweit ich weiß, auch eine Leidenschaft für Handball. Jedenfalls sind Sie ja bekannt dafür, regionale Sportvereine zu fördern.
Ja.
Wie kommt das?
Ja, es ist eigentlich ganz lustig, weil ich ja selber nie wirklich Handball gespielt habe. Bei mir war es so, ich kam dann zurück 2014 nach Konstanz. Ich war ja dann 15 Jahre auch letztlich nicht hier und habe dann halt hier geguckt, okay, was kann man machen, was ist interessant. Und ich selber habe in der Jugend eben viel Fußball gespielt und habe da auch immer noch eine gewisse Begeisterung dafür. Aber ich sage jetzt mal, der Fußballsport, da gab es hier nicht so die exponierte Mannschaft im Umkreis, sondern bin ich halt auf die HSG Konstanz gestoßen, die zwischen der zweiten und dritten Handball-Bundesliga pendelt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die tragische Geschichte, wenn man so will, der HSG Konstanz, dass es eben vielleicht einfach die Rahmenbedingungen nicht hergeben, dass man wirklich jetzt stabil in der zweiten Bundesliga spielen kann. Aber es gelingt halt immer wieder mal oben anzuklopfen und auf dem Weg habe ich die HSG Konstanz als Zuschauer dann die letzten 7, 8 Jahre begleitet und habe dann halt so über die Zeit immer mehr Personen im Verein kennengelernt, vor allem dann am Anfang den Otto Eblen und später auch andere, die in Entscheidungspositionen und einfach sehr aktiv da tätig waren, sowohl von den Ehrenamtlichen als auch von den Geschäftsführern. Genau jetzt im Moment sind wir da eng auch im Kontakt mit dem André Melchert und habe dann im Prinzip schon Schnittmengen erkannt zwischen Themen, die die Kliniken Schmieder beschäftigen und die, die halt die HSG Konstanz beschäftigt. Zu einem späteren Zeitpunkt haben wir dann auch unsere Zusammenarbeit auf den SV Allensbach, also hier die Frauenhandballmannschaft, erweitert. Und was halt schön ist, bei beiden, also bei den Männern als auch bei den Frauenmannschaften im Handball hier, ist, dass man zum einen hochklassigen Sport sehen kann. Dass es natürlich tolle Trainings- und Betätigungsangebote für Kinder und Jugendliche gibt. Also wir unterstützen ja auch den Kindersportgarten der HSG Konstanz, wo auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen ihre Kinder hinschicken, um dann halt Ferienbetreuung zu bekommen und dann auch haben dann eine gewisse Präsenz über Trainingstrikots und auch Einblendungen oder Banner in der Halle. Aber primär machen wir das, um einfach Sport und Aktivitäten in der Region zu unterstützen und haben da halt im Handball gute Partner gefunden. Es gäbe sicherlich noch ganz viele andere tolle Sportvereine, die es verdient hätten, unterstützt zu werden. Aber ich glaube, da haben wir einfach für uns aufgrund der Lage unserer Kliniken und aufgrund der genannten Merkmale so die meisten Schnittmengen gesehen. Und ja, also das macht mir sowohl privat Spaß als auch, dass ich denke, dass das für die Klinik gut ist. Wir haben tatsächlich sowohl aus der aktiven Herrenmannschaft der HSG als auch von den Frauen vom SV Einsbach schon verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren können. Ob es jetzt in einem therapeutischen Bereich ist oder im betriebswirtschaftlichen Bereich. Und genau, unterm Strich glaube ich, dass das beide sehr erfolgreiche Kooperationen sind, auf die wir auch stolz sind. Ja.
Und besuchen Sie jedes HSG-Heimspiel?
Also jedes Spiel sicherlich nicht. Ich versuche, wenn ich in Konstanz bin, schon regelmäßig HSG-Spiele, aber auch vom SV Allensbach zu besuchen. Ich würde jetzt sagen, dass ich wahrscheinlich so alle zwei, drei Heimspieltage bin ich da.
Also man kennt Sie im Fanblog.
Also ich bin nicht bei den Ultras, also ich habe keine man hat mir noch keine Trommel gegeben oder ein Instrument. Also ich würde sagen, als Gesicht kennt man mich wahrscheinlich in der Halle oder in den Hallen, aber also zum Ultra reicht's dann noch nicht.
Ja, gut. Dann würde ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen.
Ja.
Was macht Sie stolz?
Stolz machen mich positive Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten, wenn ich gespiegelt bekomme, dass unsere Arbeit erfolgreich ist. Stolz macht mich, wenn ich sehe, welchen Weg wir die letzten 75 Jahre mit den Kliniken Schmieder zurückgelegt haben und auch in den letzten 10, 11 Jahren, in denen ich jetzt selber Teil vom operativen Management der Kliniken Schmieder bin. Und stolz macht es mich auch, wenn ich auf die zukünftigen Projekte gucke, die wir vorhaben, ob es jetzt Infrastrukturbauprojekte sind oder inhaltliche Projekte, wie jetzt zum Beispiel die vermehrten Digitalisierungsangebote, die wir ja auch für Patientinnen und Patienten schaffen. Das macht mich stolz. Und da freue ich mich, dass ich als Vorsitzende der Geschäftsführung meinen Teil dazu beitragen kann. Und das möchte ich gerne auch noch weiter tun.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen immer noch ein paar leere Seiten im Notizheft für neue, frische Notizen und Ideen.
Ja, vielen Dank für den interessanten Austausch, Frau Frangopoulos.
Sehr gerne. Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat. Auf Spotify, bei Apple Music und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast kostenlos, gebt uns eine gute Bewertung und schaut auf Social Media bei den Kliniken Schmieder vorbei. Bei Facebook unter Kliniken Schmieder in einem Wort, bei Instagram unter Kliniken-Schmieder. Feedback zum Podcast könnt ihr uns gerne per E-Mail schicken an podcast@kliniken-schmieder.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Professor Michael Jöpkes, ärztlichem Leiter der Kliniken Schmieder in Konstanz, über seinen Gegenstand von Interesse und über Behandlungsmöglichkeiten bei Post-Covid. Tschüss und bis zum nächsten ersten Donnerstag im Monat.
Das war Gegenstand von Interesse, der Kliniken Schmieder Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.